Südwestradio.
Hallo und guten Abend zu unserer zweiten Sendung in diesem neuen Jahr 2015. Stecken Sie auch noch im Schnee oder lassen die zwitschernden Vögel vor Ihrer Haustür und die blühenden Schneeglöckchen im Garten schon Frühlingsgefühle zu oder stehen Sie noch im Regen? Ja, es gibt wieder eine Menge zu berichten. Ganz abgesehen von den Demonstrationen und Gegendemos, in die ich neulich in Düsseldorf reingeraten bin, gibt es auch Erfreuliches. So zum Beispiel ein Gespräch mit dem ostpreußischen Schriftsteller Arno Suminski anlässlich der Eröffnung der Fotoausstellung über sein Leben am 19. Januar. Erinnertes Leben, gelebte Erinnerung. Arno Suminski wurde am 20. August 1934 in Jeglak bei Drengfurt in Ostpreußen geboren. Seine Kindheit verbrachte er in Ostpreußen. Nach Kriegsende 1945 wurden seine Eltern in die Sowjetunion deportiert, während er nach Schleswig-Holstein entkommen konnte. Nach der Volksschule machte er von 1950 bis 1953 eine Lehre in einem Anwaltsbüro. 1957 bis 1960 lebte er als Holzfäller in Kanada, zog dann aber wieder zurück nach Deutschland. 1962 bis 1972 arbeitete er als Angestellter in der Rechtsabteilung einer Hamburger Versicherungsgesellschaft. Seit 1982 ist er neben der schriftstellerischen Arbeit als freier Wirtschafts- und Versicherungsfachjournalist tätig. Bekannt wurde Suminski mit zahlreichen Erzählungen und Romanen, die meist von seiner ostpreußischen Heimat und dem Schicksal der Vertriebenen und Flüchtlinge handelt. Es geht Suminski dabei nicht um Rache, sondern darum, die Erinnerung an jenes Land seiner glücklichen Kindertage zu erhalten. Er lebt in Hamburg und hat 3 erwachsene Kinder. Ich hatte die Möglichkeit, ihn bei der Ausstellungseröffnung zu sprechen.
Ja, die Ausstellung ist wirklich entstanden zu meinem 80. Geburtstag. Der war ja im letzten Jahr und dann hat das Museum in Lüneburg gesagt, da machen wir mal eine Ausstellung und hat Material gesammelt. Viel Material von mir, viel Material auch von der Presse und der Zeitungsartikel und sowas alles. Und im Grunde genommen ist da mein Leben abgebildet in der Ausstellung. Alles, was ich gemacht habe, von Ostpreußen bis hier in Westen, Ausflug nach Kanada und so weiter. Das ist alles mit da drin, ne?
Ja, sagen Sie uns noch einmal, wo Sie in Ostpreußen geboren sind und wann?
Ich bin am 20. August 1934 in einem kleinen Dorf Gechlack, Klammer auf, Jokeen, Klammer zu, im Kreis Rastenburg geboren, also genau mittendrin.
Ja.
Aber jetzt noch auf der polnischen Seite, ne?
Ja. Mein Großvater kommt auch aus Ostpreußen, aus dem Kreis Lötzen.
Oh, das ist ja der Nachbarkreis, ja.
Gutadlich Woller.
Ah, ja.
Ja, und er ist also nicht wieder zurück in seine Heimat gewesen. Er ist
war zu alt schon.
Also 77 gestorben. Er ist 77 gestorben. Und ja, da gab es auch noch nicht so die Möglichkeiten zu reisen.
Wir waren 74 zum ersten Mal da. Und
das war dann noch zur kommunistischen Zeit.
War noch zur Kommunistischen. Da musste man noch ein Visum haben.
Ja. Aber Sie durften schon rein.
Ja, aber mit Visum und so weiter.
Ja, und waren Sie dann noch verschiedene Male oder?
Ohne Ende. Im letzten Herbst waren wir ja auch wieder in Rastenburg. Da wurde diese Ausstellung, die Sie heute hier sehen können, in Rastenburg gezeigt. Ne? Deutsch und Polnisch ist sie hier auch noch. Das bleibt auch so, ne?
Ja.
Und ich kann es nicht mehr erzählen, wie oft wir schon da waren. Ne?
Ja, schön. Ja, und werden Sie wieder fahren?
Ja, doch, natürlich, schon in diesem Mai soll das schon losgehen.
Ja. Und planen Sie auch schon Ihr nächstes Buch?
Ja, das eine kommt ja, das kommt ja jetzt im März, ein Buch.
Wie heißt das?
Das heißt, als der Krieg zu Ende ging. Da sind Erzählungen drin und die eine heißt so, als der Krieg zu Ende ging. Das ist der Titel für das ganze Buch, dann, ne? Hat alles ein bisschen mit der Zeit zu tun, die Geschichten. Ne?
Ja.
Wir haben ja 70 Jahre Kriegsende. Ne?
Ja. Und planen Sie schon das nächste?
Ja,
Ihnen geht der Stoff nicht aus.
Ja, da arbeite ich dran, aber das ist noch alles ein bisschen diffus. Da wollen wir nicht drüber sprechen.
Na gut. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich. Wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und bleiben Sie gesund.
Ja, das ist schon mit 80 Jahren wichtig. Ne?
Ja, danke schön.
Ja.
Zur Ausstellungseröffnung las Arno Sominski aus seinem Buch Jokeenen oder Wie lange fährt man von Ostpreußen nach Deutschland? Zuvor noch einige persönliche Worte von ihm.
Am 19. Januar hörten wir zum ersten Mal ganz massiv den Kanonendonner von der Grenze. Und das ganze Jahr ist eigentlich, diese 70 Jahre, die wir jetzt haben, damals 1945, ist für mich gespickt mit Gedenkdaten praktisch. An jedem Tag, wo ich morgens aufwache, kann ich sagen, aha, da war doch dies und das. Also am 26. Januar gingen wir auf die Flucht. Am 2. Februar oder 1. Februar, das weiß ich nicht mehr so genau, holte uns die Rote Armee ein. Mitte März wurden meine Eltern nach Russland verschleppt. Am 30. Mai feierten die russischen Soldaten Hitler kaputt. Den 8. Mai haben wir da nicht richtig wahrgenommen. Denn wir waren abgeschnitten von allen Zeitungen, Radios, sowas. Es gab überhaupt nichts. Man konnte also nicht, wir haben gar nicht gewusst, dass der Krieg zu Ende ist. Und dann natürlich kam nachher das Datum Dezember 45, also vor 70 Jahren, als die letzten Jokener von Ostpreußen nach Deutschland fuhren. Das alles kommt in diesem Jahr nur noch hier zum Ausdruck, diese Erinnerung. Ne? 19. Januar, den ersten Kanonendonner. Ich will diesen Text vorlesen aus Jokeen. Da ging es auch um den ersten Kanonendonner. Hermann wachte im Morgengrauen auf. Da war es schon gegen 3 Uhr. Am fremden Ort lässt sich immer schlecht schlafen. Der Geruch des trockenen Klees, der Pferdemistgestank, der durch die Luke heraufzog, Das waren ungewohnte Eindrücke. Onkel Franz hatte sich in eine Pferdedecke gehüllt und schnarchte neben ihm im Heu. Wenn wir ausreiten, dann vor Sonnenaufgang, da stehen die Rehe in der Saat, die Fasane streichen über die nassen Wiesen und die Füchse kommen von ihren Raubzügen nach Hause. Das hatte Onkel Franz gesagt, als sie abends auf den Heuboden gekrochen waren, Ausritt in der Morgendämmerung des beginnenden Sommers, 3 Tage vor Johannis. An einem Sonntag. Wer früh ausreiten will, schläft bei seinen Pferden, das ist doch klar. Unten prusteten die Pferde vor den Raufen. Hermann tastete sich an der mit Spinnweben verhangenen Wand zur Dachluke, schob den Riegel zur Seite und blickte hinaus. Über den geköpften Weiden des Rossagener Sommerwegs stieg das Licht empor. Vor dem Waldrand lag ein dünner Nebelstreifen. Hermann kletterte vorsichtig die Leiter hinunter. Wer zuerst wach wird, gibt den Pferden Hafer, hatte Onkel Franz gesagt. Als er unten mit den Hafereimern klapperte, wachte Onkel Franz auf, steckte den Kopf durch die Luke und sagte, wenn du fertig bist, wollen wir erst mal frühstücken. Er wühlte die Thermosflasche aus dem Heu, trank selber und ließ Hermann trinken, Tee, lauwarmen Tee. Hermann wickelte die von Tante Hedwig eingepackten Butterbrote aus. Während er Eier pellte, sattelte Onkel Franz den Osterhasen und die Zigansche. Kein Junge steht so früh auf wie ich, sagte Hermann. Ja, du wirst ein richtiger Bauer. Früh aufstehen, das schafft ordentlich was. Ich will aber zu den Panzern, sagte Hermann. Mit den Panzern geht es bald zu Ende. Aber Bauern gibt es immer, brummte Onkel Franz. Als sie aufsaßen, hatte sich der Lichtstreifen im Nordosten rot-gelb verfärbt. Unten im Teich standen die Fischreiher, wie Denkmäler unbeweglich im Nebel. Wenn wir still sind, siehst du die Füchse vor dem Bau, sagte Onkel Franz, als sie vom Hof ritten. Hermann hatte die besten Absichten, stets zu sein, aber da kam jenes unerwartete Getöse dazwischen, das an jenem Morgen die Menschen von der Memel bis zur Weichsel erschreckte. Wie eine nicht enden wollende Detonation im Steinbruch rollte ihnen der Donner entgegen. Von Wolfshagen her, von Marienthal über den Fürstenauer Berg hinweg. Er rollte von Memel über Tilsit, Gumbinnen und Goldach die Grenze hinunter bis Neidenburg. Die Sonne war es, die Sonne, die rot aus den russischen Sümpfen aufstieg. Ein donnernder Vulkan spie sie aus. Ihre rote Glut entzündete die Erde, fraß sich aus den Wäldern Ostpreußens nach Osten. Die Pferde standen, hoben die Köpfe und spitzten die Ohren. Onkel Franz blickte über sein Saatfeld mit den gelben Spitzen. Waren das die Manöver in der Rominter Heide, ein solches Inferno? Reiten wir nicht aus? Fragte Hermann. Onkel Franz antwortete nicht, schien abwesend zu sein, wendete sein Pferd, ließ es darauf einwärts traben, und der Osterhase trottete mit Hermann im Sattel gehorsam hinterher. Einige Fenster standen offen. Chausseekratzer Schubgilla lehnte in Hosenträgern an der Gartenpforte, genehmigte sich schon am frühen Morgen ein Pfeifchen und meinte, das habe ich kommen sehen. Onkel Franz ritt zu Stepotat, klopfte an die Scheibe, wartete, bis der Verschlafen am Fenster erschien. Jetzt geht es doch los, sagte Onkel Franz. Stepotat starrte über seine Bienenkörbe, über die flachen Marienthaler Bauernhäuser, über den Kirchturm von Drengfurt und den Fürstenauer Berg. Das sind Manöver, nicht wahr? Fragte Hermann. Niemand antwortete. Sie schienen alle ratlos zu sein. Auch Heinrich aus Masuren, der hinzugekommen war und in der Morgenkühle fröstelte, hatte es die Sprache verschlagen. Hermann glitt von seinem Pferd. Er lief ins Haus und kroch unter die warme Bettdecke zu seiner Mutter. Er hatte das Gefühl, etwas Schlimmes sei geschehen.
Ja, das Schlimme war, dass dieser Kanonendonner nicht von einem Manöver herrührte, sondern dass das der Beginn des Zweiten Weltkrieges war.
Glaub mir, irgendwann wird die Liebe regieren. Wir haben nichts mehr zu verlieren. Die Zeit lässt die Wunden heilen. Du bist genau wie ich und nicht allein. Ich bin nah bei dir. Gemeinsam schaffen wir Großes hier. Das Spiel der Spiele steht bereit. Schalt alles in dir ein, es ist soweit. Ruthless, they want my heart tonight. I'ma run these lines to my inside sound and I find some peace of mind, yeah, yeah. Ruthless, they want my heart tonight. I'ma run these lines to my inside sound and I find some peace of mind. Komm, wir bringen die Welt zum Leuchten. Egal woher du kommst. Zu Hause ist da, wo deine Freunde sind. Sonst. Feel my mighty blow. Let these clouds lay low as I land with my feet on the ground and go, go, go. My destiny I need to know. Chasing dreams, which way will I wind blow? Watching this, but I can't let go. Just want to watch your kingdom grow. No one thing as I run up rainbows. My pain glows, only the insane know. Out of days on the moon as the wolf cry moans. In the middle of the darkness I found my zone. You my love, I'm never alone. Even when you're so very far from home. Sag mir, wie lang wir noch hier stehen. Bis wir endlich so weit sind, dass wir uns in die Augen sehen. Zeig mir, dass es anders geht. Lass uns zusammen singen, bis uns die Welt zu Füßen liegt. Komm, wir bringen die Welt zum Leuchten. Egal woher du kommst. Zu Hause ist da, wo deine Freunde sind. Hier ist die Liebe umsonst. Genau, dass alles besser werden kann. Wenn ich ganz fest dran glaub, dann schaff ich es irgendwann. All of my life I've been running from the knife. Under the gun I know I got this light. Komm, wir bringen die Welt zum Leuchten. Egal woher du kommst. Zu Hause ist da, wo deine Freunde sind. Hier ist die Liebe umsonst. Zu Hause ist da, wo deine Freunde sind. Zu Hause ist da, wo deine Freunde sind.
Wo wir gerade in Ostpreußen sind. Herr Kober hat einen Beitrag, der von Königsberg in Ostpreußen und in Münster handelt.
In unserer Sendereihe über ostdeutsche Straßennamen in Münster erinnern wir an Bezeichnungen, die aus dem historischen Ostdeutschland stammen. Nach ihnen sind in Münster über 100 Straßen benannt, vor allem in den nach dem Krieg entstandenen neuen Baugebieten, so in Münster-Körde. Körde, einerseits ein neuer, andererseits ein sehr alter Stadtteil. Sein Name wurde schon vor dem Namen von Münster im Jahr 1022 urkundlich als Curiti erwähnt. 950 Jahre später, im Jahr 1956, finden wir Körde in die Stadt Münster eingemeindet. Dort, wo der nordwärts führende Hohe Heckenweg rechtwinklig auf den alten Holtmannsweg stieß, da entstand etwa ab 1961 das Zentrum des heutigen Stadtteils Körde. Ein Großteil der Bewohner von Körde waren Heimatvertriebene. Ostdeutsche aus Schlesien, aus Ost- und Westpreußen, dem Sudetenland und anderen Vertreibungsgebieten. Daher gab der Rat der Stadt Münster vielen Straßen in Körde einen ostdeutschen Bezug. Die vom Hohen Heckenweg rechts und links abzweigende Große Ringstraße bekam den Namen Königsberger Straße, unser heutiges Thema. Als weitere Namen wurden vergeben Breslauer, Liegnitzer, Görlitzer, Gleiwitzer, Elbinger, Allensteiner, Schneidemühler, Marienburger und Kulmer Straße. Und das Zentrum von Körde erhielt den Namen Hamannplatz, den wir Ihnen in der letzten Sendung am 4. Januar bereits vorgestellt haben. Mit dem Namen Hamannplatz wurde eine Verbindung besonderer Art zwischen Königsberg und Münster dokumentiert, denn der Philosoph Johann Georg Hamann war in Königsberg geboren, gehörte in späten Lebensjahren zum Gelehrtenkreis um die Münstersche Gräfin von Galizien und ist in Münster beigesetzt. Nun aber zurück zur Königsberger Straße, die die Postleitzahl 48157 besitzt. Am Beginn dieser Straße, an der Kreuzung von Kiesekampweg, Holtmannsweg und Dachsleite, steht unter dem Straßenschild folgender erläuternder Text: Hansestadt und Hauptstadt der ehemaligen preußischen Provinz Ostpreußen. Geburts- und Wirkungsort Immanuel Kants. Königsberg war einer der bedeutendsten Orte des deutschen Ostens. Hier können aus der langen, wechselvollen Geschichte dieser Stadt leider nur die wichtigsten Fakten wiedergegeben werden. 1255 wurde vom Deutschen Orden am Pregelufer eine Burg errichtet und nach dem Böhmenkönig Ottokar II. Königsberg genannt. Unterhalb der Burg entwickelten sich an der Pregel drei Städte, Löbenicht, Kneiphof und Altstadt, die später vereinigt wurden. Seit seiner Gründung war Königsberg Sitz des saarländischen Domkapitels und wurde 1340 Mitglied der Hanse. Königsberg besaß als hervorragendes Baudenkmal neben der Burg, dem Ordensschloss, seit 1380 den Großen Dom. 1497 nahm der Hochmeister des Deutschen Ordens im Ordensschloss seinen Sitz. Von Anbeginn an war Königsberg Hauptstadt des Preußenlandes. Ab 1525 gehörte Königsberg zum Herzogtum Preußen, war Sitz der preußischen Herzöge. Die Bürgerschaft war immer rein deutsch und von ihrer Herkunft Nieder- und Mitteldeutsch. Im 16. Jahrhundert sprach ein Teil der übrigen Bevölkerung noch Preußisch, Litauisch und Polnisch. Nationale Minderheiten im politischen Sinne hat es in Königsberg nie gegeben. An der 1544 durch Herzog Albrecht gegründeten Universität der Albertina wirkten bedeutende Gelehrte, beispielsweise Immanuel Kant und Johann Gottfried Herder. Im Jahr 1701 krönte sich in Königsberg Friedrich III., Sohn des großen Kurfürsten, als Friedrich I. zum König in Preußen. Seither wurden in dieser Stadt die preußischen Könige gekrönt. Als bedeutender Ostseehafen war Königsberg, wie bereits erwähnt, natürlich Hansestadt und wurde Sitz der Ostseemesse. Die wachsende Stadt entwickelte sich wirtschaftlich und industriell. So verfügte sie beispielsweise über zahlreiche Großmühlenwerke und damit über den größten Getreidespeicher Europas. Dazu kamen starke Industrien wie Werften, Papier-, Zellstoffmaschinen und Waggonfabriken. Vor dem Zweiten Weltkrieg hatte Königsberg rund 380.000 deutsche Einwohner. In zwei schweren Bombenangriffen der westlichen Alliierten wurde Königsberg im August 1944 weitgehend zerstört. Von den zum Kriegsende beim Russeneinmarsch noch verbliebenen etwa 110.000 Königsbergern gingen innerhalb von zwei Jahren etwa 85.000 durch Mord, Vergewaltigung, Kälte, Hunger und Seuchen zugrunde. Die restliche deutsche Bevölkerung wurde auf Anordnung Stalins 1947 in die damalige sowjetische Besatzungszone deportiert. Seit 1945 ist Königsberg unter dem Namen Kaliningrad Hauptstadt des russisch besetzten Teils Ostpreußens, der heute als Oblast Kaliningrad bezeichnet wird, und 431.000 vorwiegend russische Einwohner zählt. Soweit zu Königsberg und seiner Geschichte. Neben dem Hamannplatz, der an den gleichnamigen Königsberger Gelehrten erinnert, besteht im geschichtsträchtigen Stadtteil Körde mit der Königsberger Straße eine weitere Verbindung zwischen der westfälischen Stadt Münster und dem ostpreußischen Königsberg.
Weiße Gipfel und grünes Land, vergessene Zeichen in Stein gebrannt. Und ich frag mich, wo all die Indianer sind, die damals hier lebten, so kannt ich's als Kind. Keine Spuren, ich frag warum, und ein Weißer sagt mir, schau dich doch um. Dort im Kreis der Verlorenen siehst du sie, und mir wird ganz kalt, wenn ich höre ihr Lied.
Von Ostpreußen fahren wir in Richtung Westen, nämlich nach Westpreußen. Am Freitag, dem 23. Januar, konnte man im neu eröffneten Westpreußischen Landesmuseum in Warendorf, vormals in Münster-Wolbeck, einen Filmvortrag mit einer Rundreise durch Westpreußen sehen. Die Kulturreferentin Magdalena Oxford hatte dazu eingeladen.
Westpreußen, das Land an der unteren Weichsel, hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Im 13. Jahrhundert dehnte der Deutsche Orden seinen Machtbereich hierher aus und schuf einen eigenen Staat. Nach dem Zusammenbruch der Ordensherrschaft kam das Gebiet für 3 Jahrhunderte unter die Schutzhoheit Polens und wurde Preußen königlich polnischen Anteils oder auch königliches Preußen genannt. Durch die unter anderem von König Friedrich II. Durchgeführte erste Teilung Polens wurde daraus die preußische Provinz Westpreußen. Aufgrund der Bestimmungen des Versailler Vertrags hat die Provinz Westpreußen 1920 zu bestehen aufgehört. Der Hauptteil fiel als sogenannter Weichselkorridor an den neu entstandenen Staat Polen, der damit einen Zugang zur Ostsee erhielt. Der Ruf nach Revision dieser Gebietsverluste spielte eine zentrale Rolle in der deutschen Öffentlichkeit der damaligen Zeit. In einer Atmosphäre, wie sie vergifteter kaum sein konnte, kehrten viele Westpreußen ihrer Heimat den Rücken, um deutsche Staatsbürger zu bleiben. Die Festung Westerplatte in Danzig. Vor den Toren Danzigs begann 1939 der Zweite Weltkrieg, dessen Ende für die meisten Westpreußen mit Flucht und Vertreibung aus der Heimat verbunden war. Heute gliedert sich die ehemalige preußische Provinz Westpreußen auf 4 polnische Woiwodschaften auf.
Es folgt eine Rundfahrt durch das historische deutsche Westpreußen mit der Vorstellung einiger Städte. Danzig, die Perle an der Ostsee, hatten wir ja schon in der Dezember-Sendung kennengelernt. Fahren wir also weiter nach Thorn. Übrigens noch zu Danzig. In den letzten Tagen bekam ich immer wieder Post mit der Sonderbriefmarke in Rot und Blau mit der Aufschrift 300 Jahre Fahrenheit-Skala. Daneben sah ich einen Aufkleber. Darauf stand Daniel Gabriel Fahrenheit, deutscher Physiker, geboren 1686 in Danzig, Westpreußen. Neugierig geworden, schaute ich in einem bekannten Informationsprogramm in meinem PC nach. Ich fand folgenden Text: Daniel Gabriel Fahrenheit. Geboren am 24. Mai 1686 in Danzig, gestorben am 16. September 1736 in Den Haag, war ein Physiker und Erfinder von Messinstrumenten. Nach ihm wurde die Temperatureinheit Grad Fahrenheit benannt. Seine in Danzig wohnenden Eltern waren Daniel und Concordia Fahrenheit. Die Mutter Concordia kam aus der bekannten Danziger Kaufmannsfamilie Schumann. Daniel war das älteste von 5 Kindern und überlebte als einziges die ersten Lebensjahre in der Danziger Hundegasse. Sein Großvater Reinhold Fahrenheit war von Kneiphof in Königsberg nach Danzig gezogen und hatte sich dort als Kaufmann etabliert. Die Familie stammte vermutlich aus Hildesheim. Daniels Urgroßvater hatte in Rostock gelebt, bevor er nach Königsberg gezogen war. Seine Eltern waren früh verstorben, vermutlich am Verzehr giftiger Pilze. Dadurch war Fahrenheit gezwungen, eine Kaufmannslehre in Amsterdam anzunehmen. Er unternahm dann weite Reisen und ließ sich 1717 in der niederländischen Stadt Den Haag als Glasbläser nieder, um sich vor allem mit dem Bau von Barometern, Höhenmessern und Thermometern zu befassen. 1718 hielt er in Amsterdam Vorlesungen über Chemie. Am 7. Mai 1724 wurde er zum Fellow der Royal Society gewählt. Fahrenheit entwickelte präzise Thermometer mit 3-Punkt-Eichung. und begründete hiermit die Thermometrie. Zunächst verwendete er als Thermometersubstanz Weingeist, ab etwa 1714 auch Quecksilber. Er kam auf den Gedanken, als er seine Arbeit von Guillaume Amonton las, in der die Änderung der Anzeige von Quecksilberbarometern mit der Temperatur beschrieben wurde. Er erfand somit das Quecksilberthermometer. Als Nullpunkt seiner Skala verwendete er die tiefste Temperatur, die er mit einer Eis-Salz-Kältemischung erzeugen konnte, bis minus 17,8 Grad. 1721 entdeckte er, dass Wasser erheblich unter seinem Frostpunkt abgekühlt werden kann, ohne zu gefrieren. Auch hörte ich in diesen Tagen im WDR folgenden Beitrag über Daniel Gabriel Fahrenheit, der sich in seinen Forschungen auf den französischen Physiker Guillaume Amonton bezog.
In mir entflammte umgehend der Wunsch, ein ähnliches Thermometer herzustellen, sodass ich dieses Naturphänomen mit eigenen Augen erfassen könne.
Amonton hatte mit gasgefüllten Thermometern und Barometern experimentiert. Seine Beobachtungen bringen Fahrenheit auf die Idee.
Mir fiel ein, was Amonton über das Barometer geschrieben hatte, nämlich, dass sich die Höhe der Quecksilbersäule mit der Temperatur änderte. Daraus schloss ich, dass sich mit Quecksilber auch ein Thermometer konstruieren lassen müsste.
Fahrenheit geht also ans Werk. Die nötigen Glasbläserarbeiten macht er selbst. Als erster achtet er zudem darauf, seine Thermometer zu eichen. Er wählt Fixpunkte und legt eine Skala fest.
48 Grad sind die Mitte zwischen der größten Kälte, die sich mit einer Mischung aus Wasser, Eis und Salz erreichen lässt, und jener Hitze, die man im Blute eines gesunden Mannes vorfindet.
Negative Temperaturwerte vermeidet Fahrenheit. Die größte Kälte, die er künstlich erzeugen kann, macht er zum Nullpunkt. Die normale menschliche Körpertemperatur entspricht 96 Grad, Wasser siedet bei 212 Grad. 1714 präsentiert Fahrenheit seine Thermometer, deren Skala nach ihm benannt wird. Fahrenheit stirbt 1736. Die Frage kalt oder heiß aber wird kurz darauf neu definiert. Der Schwede Anders Celsius entwickelt eine Skala, die sich am Gefrier- und Siedepunkt des Wassers orientiert und einfacher zu handhaben ist. Sie setzt sich in Europa durch, während man in den USA bis heute in Grad Fahrenheit misst.
Wir sind in Torun, polnisch Torun, die Königin der Weichsel, wie die Stadt im Mittelalter genannt wurde. Hier legten 1231 Ritter des Deutschen Ordens ihre erste Befestigung im unteren Weichselland an. Die kurz darauf gegründete Stadt gelangte schnell zu Wohlstand und Blüte. Die Größe und Pracht des alten Rathauses spiegelt das Selbstbewusstsein und den Reichtum der Torner Kaufleute wider. 1454 lehnten sich die Bürger gegen die Ordensmacht auf, da sie dem Handel der Kaufleute mit Polen im Wege stand. Die Kreuzritter wurden vertrieben, die Ordensburg größtenteils zerstört und so können wir heute nur noch ihre Ruinen besichtigen. Ansonsten aber können Sie hier immer noch auf den Spuren des Mittelalters wandern. Torun ist neben Krakau die einzige größere Stadt Polens, die den Zweiten Weltkrieg relativ unversehrt überstanden hat. Das einzigartige Ensemble ziegelroter Kirchen und Bürgerhäuser, Wehrmauern und kopfsteingepflasterter Gassen wurde von der UNESCO 1997 zum Weltkulturerbe erklärt.
In Torun wurde der weltberühmte Astronom Nikolaus Kopernikus geboren.
Kulm, polnisch Helmno, eine der wichtigsten Städte des Ordenslandes. Das sogenannte Kulmer Recht war lange Zeit prägend für Städte und Dorfsiedlungen im Ordensgebiet. Auch hier hat man eine mittelalterliche Stadtanlage mit zahlreichen bedeutenden Zeugnissen frühgotischer Ziegelbaukunst vor Augen. Der Marktplatz mit dem Rathaus, das ebenfalls gotischen Ursprungs ist, jedoch im 16. Jahrhundert in manieristischem Stil umgebaut wurde. Es lässt den starken italienischen Einfluss dieser Zeit erkennen. Der Fassadenschmuck wird nach oben hin reicher, wodurch dieser Teil optisch schwerer wirkt. Normalerweise verfährt man umgekehrt.
Weiter geht die Reise über Graudenz nach Marienwerder.
Marienwerder, polnisch Kwidzyn. Hier steht die im frühen 14. Jahrhundert erbaute Domkapitelburg. Ihr unverkennbarer, monumentaler Arkadengang führt zu einem quadratischen Turm, dem Danska. Entlang der Weichsel reiht sich eine Deutschordensburg an die andere.
Über Pelplin kommen wir zum Höhepunkt einer jeden Westpreußenreise und zur meistbesuchten Sehenswürdigkeit der Marienburg, polnisch Malbork.
Es ist die zu Stein gewordene Macht des Deutschen Ordens, der größte Backsteinbau der Welt und eine der gewaltigsten Burganlagen Europas. Rund 150 Jahre lang, von 1309 bis 1457, war sie geistlicher und weltlicher Hauptsitz des Deutschen Ordens. Hier residierte der Ordensmeister, logierten die Ordensbeamten und Ritter. Der Besuch der Marienburg ist eine faszinierende Zeitreise ins Mittelalter. Besonderes Schmuckstück ist der Hochmeisterpalast mit dem großen Remter. Hier fanden pompöse Empfänge und Feste für Könige und Fürsten aus ganz Europa statt. Der Sommerremter. Seine Decke wird nur von einem einzigen schlanken Pfeiler in der Saalmitte getragen. Eine Herausforderung an die Schwerkraft, geschaffen von den besten Baumeistern und Steinmetzen des Mittelalters. Ein polnischer Spion, so heißt es, habe sich in den engsten Kreis des Hochmeisters geschlichen und einen Plan ausgeheckt, wie die gesamte Ordenselite auf einen Schlag beseitigt werden könne. Sobald die Ritter sich hier im Sommerremter versammelt hatten, sollte ein Scharfschütze durch einen Schuss den saaltragenden Pfeiler durchschlagen, auf das die Ritter unter dem einstürzenden Gewölbe begraben würden. Der Schütze verfehlte sein Ziel. Die Kugel traf den Kamin, in dem sie noch immer steckt. Man braucht Abstand, um die Größe der Marienburg ganz zu ermessen. Besonders imposant erscheint der trutzige Backsteinbau von der anderen Seite der Nogat, vom Westufer. Und man braucht Geduld bis in den Abend hinein. Wenn dann die Mauern, die Tore und Türme, der Danska, das Hochschloss und der Hochmeisterpalast in der untergehenden Sonne glühen, ergibt sich ein unvergleichliches Bild.
Weiter geht es über Elbing, das bei Kriegsende 1945 restlos zerstört war und von wo die noch verwertbaren Steine aus den Trümmern nach Warschau transportiert wurden. Und die größte Stadt Nordpolens ist Danzig, die wir, wie schon gesagt, in unserer Dezember-Sendung vorgestellt hatten. kommt zum guten Schluss unser Abspann. Sie hörten unsere Sendung Ost-West-Radio, Heimat hier und anderswo, im Bürgerfunk auf Antenne Münster. Am Mikrofon war für Sie Roswitha Möller und in der Technik Lukas Winnemann. Wir hören uns wieder, wenn Sie mögen, wie immer am ersten Sonntag im Monat, das ist der 1. März, um 19.04 Uhr, hier an dieser Stelle. Bis dahin bleiben Sie gesund oder werden Sie es. Alles Gute und tschüss.
Lieber Gott, ich bete jeden Tag zu dir, dass ich dieses Fleckchen Erde niemals mehr verliere. Ich hab in deinem Buch nicht eine Zeile entdeckt, die mir verbietet, das zu lieben, was ein Gefühl von Wärme weckt. Meine Mama und mein Papa, die haben mir die Welt gezeigt und dass die Wiege meiner Kindheit als Gefühl für immer bleibt. Ja, im Süden meines Herzens liegt die tiefe Dankbarkeit, so unkaputtbar groß, klar und frei.
Herz-an-Herz-Legende und Legenden werden alt.